wollte davon erzählen, wie hier Rollenbilder wirken, wie hier Erwartungen oder auch, ja, die Übersehbarkeit dieser Figur ihr zum kriminellen Erfolg verholfen hat. Und das wollte ich eben nachvollziehbar gestalten, indem ich diese anderen aus ihrem Umfeld einen Blick auf sie werfen lasse und zeige, wie sie sich täuschen lassen. Und sie wissen natürlich gar nicht, dass sie getäuscht werden. Und auch lesend weiß man erstmal gar nicht, was sie da macht. Das hat wirklich großen Spaß gemacht, das zu schreiben.
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mein Name ist Nina Abrahams und ich treffe in dieser Folge Isabel Lehn. Auf den ersten Blick lässt sich bei der Autorin, die in Leipzig lebt, kein biografischer Zusammenhang zu Mecklenburg-Vorpommern ausmachen. Auf den zweiten Blick jedoch wird klar, dass Isabel durchaus eine enge Verbindung zur MV aufweist. Denn seit mehreren Jahren ist sie im Bundesland als Dozentin aktiv und gibt unter anderem Schreibworkshops für junge Autorinnen und Autoren. In unserem Gespräch gehen wir aber nicht nur auf diese Tätigkeit, sondern auch detaillierter auf ihr aktuelles Buch »Die Spielerin« ein. So erfahren wir, warum sie sich in diesem Roman einem realen Fall von Wirtschaftskriminalität angenommen hat, in dem eine scheinbar einfache Telefonistin die Hauptrolle spielt. Und ob die Geschichte einer Frau in der Welt des organisierten Verbrechens eigentlich eine feministische sein kann. Im Anschluss spricht meine Kollegin Lisa mit Stefan Lesker, Literaturwissenschaftler an der Uni Rostock. Ausgehend von Die Spielerin und dem realen Hintergrund der Erzählung nähern sich die beiden dem Begriff des Schlüsselromans und gehen darauf ein, ob sich Isabels Texte unter dieses Genre subsumieren lassen. Die neue Folge Kapitelrauschen kommt wieder mal aus Leipzig, wo meine heutige Gästin arbeitet und lebt. Herzlich willkommen, Isabel Lehn.
Hallo, freut mich.
Isabel, wir laden in diesem Podcast ja eigentlich vornehmlich Autorinnen und Autoren ein, die in Mecklenburg-Vorpommern leben oder von hier kommen. Bei dir ist das nicht der Fall. Wir haben dich trotzdem eingeladen, weil wir einerseits natürlich deine Arbeit schätzen und du andererseits tatsächlich einen Bezug zum Bundesland aufweist, auf den wir später auch noch eingehender kommen wollen. An der Stelle würde mich aber mal interessieren, wann warst du denn das letzte Mal in Mecklenburg-Vorpommern und wo genau, weißt du das noch?
Ja, das weiß ich noch. Das war Mitte Januar am Literaturhaus in Rostock, also im Peter-Weiß-Haus, wo ich sehr regelmäßig eine Schreibwerkstatt unterrichte, gerade für Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen einer Fortbildung, die nennt sich Weltenschreiber. Und da hat ein Schreibwochenende für uns stattgefunden. Und im Anschluss daran hatte ich sonntagabends im Literaturhaus in Rostock auch eine Lesung aus meinem neuen Roman. Also es ist noch nicht lange her. Und ich fahre auch nächste Woche wieder hin, auch wieder zum Weltenschreiber-Treffen.
Das ist ja perfekt mit dem Workshop erst und dann der Lesung. Da hast du ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Ja, sowohl ich als auch das Literaturhaus. Ist natürlich ganz praktisch, auch wenn man sich dann die Fahrtkosten sparen kann. Und auch die Fahrzeiten in meinem Fall, denn man ist ja schon irgendwie viel unterwegs auch.
Genau, ja. Wir werden heute noch ganz viel über deine Arbeit sprechen, also einerseits über dein Buch, woraus du ja gelesen hast, und aber auch über diese Dozentinnen-Tätigkeit. Aber vielleicht zum Einstieg ein paar kurze Worte zu dir, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen. Du bist Schriftstellerin, du schreibst erzählende und essayistische Texte und außerdem bist du auch noch promovierte Rhetorikerin, denn du hast in Tübingen unter anderem nicht nur, aber auch allgemeine Rhetorik studiert und auch eine Doktorarbeit zur Werbung geschrieben. Du hast aber auch danach am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert, am DLL. Das ist ein Institut der Uni Leipzig, wo man dezidiert Schreiben bzw. literarisch Schreiben studieren kann. Diese Erfahrung teilst du dir übrigens auch mit anderen Autorinnen und Autoren, die schon in diesem Podcast zu Gast waren. Zuletzt zum Beispiel Bertram Reinicke oder auch Kerstin Preivus. Und du warst dort auch schon mal Gastdozentin, also hast auf jeden Fall einige Erfahrungen. Dein Romandebüt hieß Binde zwei Vögel zusammen, das ist bei Eichborn 2016 erschienen und 2019 folgte dann bei S. Fischer dein zweiter Roman, Frühlingserwachen hieß der. Und dein aktueller Roman, um den es heute vor allem gehen soll, heißt Die Spielerin und ist letztes Jahr auch wieder bei S. Fischer erschienen. Das sind so die harten Fakten, aber damit ich nicht so viel rede am Anfang, sondern du auch mal zu Wort kommst, will ich jetzt vor allem etwas von dir wissen. Hier im Podcast haben wir nämlich öfter, aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden das wissen, das Format, in dem wir ein kleines Entweder-Oder mit unseren Gästinnen spielen. Dabei gebe ich dir zwei Optionen und du musst dich entscheiden. Da ist dann natürlich deine Spontanität gefragt. Erstmal die Frage, bist du bereit?
Ja, ich hoffe.
Du kannst so lang antworten, wie du willst. Du kannst nur die eine Option sagen oder auch noch deine Wahl erklären. Aber ich würde dir jetzt erstmal quasi die erste Option geben, und zwar auf Papier oder am Computer schreiben.
Ja, das kommt ganz drauf an. Tatsächlich, je nachdem, an welchem Roman ich gearbeitet habe, war entweder das Papier oder der Computer wichtiger. Der letzte Roman ist hauptsächlich am Computer entstanden, weil da viel Recherche eine Rolle gespielt hat und viel Montage von kleinen Bruchstücken, die ich geschrieben habe. Und das geht einfach sehr viel besser am Computer. Der Roman davor, Frühlingserwachen, war aber, der hatte eine ganz andere Programmatik. Das war eher ein Mitschreiben, ein quasi dokumentarisches, sehr gegenwärtiges Schreiben. Und da habe ich einfach ganz viel im Notizbuch erstmal gesammelt, mitgeschrieben, beobachtet. Das war ein ganz anderer Zugang da zum Schreiben. Und das war erstmal ein Schreiben, das sehr, sehr intuitiv, sehr roh mit der Hand war und dann erst am Computer irgendwie überarbeitet wurde. Also ja, irgendwie auch die Zeiten, zu denen ich schreibe, das hängt immer total davon ab, was ich gerade schreibe.
Okay, also je nach Kontext. Das ist interessant, weil ich glaube, die meisten bisher haben gesagt, auf jeden Fall am Computer. Also da bist du noch eine von den Analogen quasi. Nächste Frage. Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern?
Ja, in Sachsen lebe ich seit 18 Jahren, aber ich muss sagen, dass ich mich in MacPom schon sehr, sehr wohl fühle, wobei ich immer zum Arbeiten dort bin. Ich müsste vielleicht einfach mal öfter auch in Urlaub dort hin.
Ja.
Aber doch, ich habe es schon inzwischen sehr lieb gewonnen, da diese regelmäßigen Besuche, zum Beispiel in Prillwitz, wo ich einmal im Jahr eben eine Schreibwerkstatt leite mit Bertram Reinecke zusammen, den du ja eben auch schon erwähnt hast. Und auch die regelmäßigen Besuche in Rostock. Also ich habe inzwischen so ein paar kleine Heimatgefühle für MV entwickelt.
Das ist schön. Da freuen wir uns immer. Nächste Frage. Arbeiten lieber tagsüber oder nachts?
Eher tagsüber. Also ich habe zwar die Erfahrung gemacht, dass es Texte gibt, die schreiben sich besser nachmittags oder abends und in die Nacht hinein. Aber wenn ich zu lange arbeite nachts, dann arbeite ich auch im Schlaf weiter, dann komme ich einfach nicht mehr zur Ruhe, dann träume ich in meinen Texten, dann verliere ich mich in meinen Texten und das ist einfach nicht gesund. Also ich muss irgendwann versuchen zu schlafen und auch so einen Rhythmus beizubehalten, der zumindest annähernd an den Tagesrhythmus anderer Menschen angeglichen ist.
Man ist ja nicht die Künstlerin, die alleine in der Welt ist.
Nee, und manchmal muss man auch zum Arzt gehen oder andere Termine wahrnehmen und die finden eben eher tagsüber statt.
Alles klar. Nächste Frage. In die Bibliothek gehen oder alle Bücher kaufen?
Ja, ich bin schon jemand, ich arbeite gern zu Hause. Also ich habe gern was zu essen in der Nähe. Ich habe auch gern ein Bett in der Nähe. Und da ich den Luxus habe, schon auch hauptsächlich meine Tage mit Schreiben verbringen zu können, wenn ich nicht gerade für Lesungen unterwegs bin, kann ich mir auch die Zeit nehmen, nicht durcharbeiten zu müssen, sondern da auch meinen körperlichen Bedürfnissen nachzugeben. Denn ich finde, wenn man friert, wenn man hungrig ist, all diese Dinge können vom Schreiben oder mich zumindest vom Schreiben sehr ablenken. Deshalb arbeite ich nicht gerne in Bibliotheken, wo ich mir so ein festes Zeitfenster setzen muss, in das ich mich dann zwinge. Also am liebsten würde ich mir alle Bücher kaufen oder sie zumindest ausleihen, denn der Platz im Bücherregal ist ja trotz allem auch begrenzt. Und ja, also ich habe ganze Bücherkisten, in denen das Material für die letzten Romane drin war, die ich aber auch irgendwie, ja, dann in Kisten verstaut habe, weil ich weiß, da werde ich jetzt nicht unbedingt noch mal reinlesen.
Lesezeichen oder Eselsohr?
Eselsohr. Also ich weiß, manche werden jetzt aufschreien, aber Bücher sind für mich sicherlich was sehr Wichtiges, aber auch sehr Intimes und Lebensbegleitendes, also ein Alltagsgegenstand, den man bei mir ruhig auch ansehen darf, dass ich damit gearbeitet habe. Und ja, die Lesezeichen, die nimmt man wieder raus, aber die Eselsohren, ich mache mir oft auch Markierungen durch Eselsohren und sehe mir die Seiten dann nochmal an, wenn ich gerade keinen Stift zur Hand habe oder, nee, also das stört mich nicht, man darf meinen Büchern ansehen, dass sie gelesen worden sind. Und irgendwie finde ich, sie werden auch persönlicher und mir näher, wenn Spuren darin sichtbar werden.
Studieren oder dozieren?
Oh, ja, ich habe sehr lange studiert, sehr, sehr lange, sehr viel. Ich lerne einfach gerne. das ist auch ein Grund, glaube ich, warum ich schreibe, aber das ist auch was, was ich am Dozieren so schön finde, dass ich ja selber auch immer wieder Neues dazulerne oder gezwungen bin, mir Inhalte und Verfahrensweisen, Theorien nochmal vorzunehmen und da den Anschluss nicht zu verlieren. Das Schöne am Dozieren ist, dass ich keine eigenen Texte mehr zur Diskussion stellen muss.
Man kann über die anderen lieber
reden. Man kann über die anderen reden. Das ist einfach ein ganz tolles Gefühl, wenn so eine Gruppe über die Zeit zusammenwächst und wenn da eine vertrauensvolle Kommunikation, Austausch über Texte entsteht, den ich dann auch tatsächlich eher moderiere. Also das Schönste ist, wenn dann die wichtigen Punkte aus der Gruppe kommen, wenn ich gar nicht so dominant sein muss, sondern dass er bündeln, lenken, einordnen kann. Und das ist schon eine Tätigkeit, die ich sehr, sehr mag und die auch einfach auf einer persönlichen Ebene sehr schön ist.
Da wollen wir nachher noch ganz viel zu erfahren. Da werde ich auch noch nachfragen. Aber jetzt erstmal die letzte Frage in dem Entweder-Oder, und zwar Zürich oder Berlin?
Gute Frage. Ich war gerade in Zürich zur Lesung und es war so schön und es war auch gut. Es war nämlich der Tag der Bundestagswahl, an dem ich in Zürich war. Und irgendwie hatte ich da das Gefühl, nee, lieber Zürich als Berlin. Okay.
Die Frage habe ich natürlich nicht einfach so gestellt, sondern mit dieser Frage wollte ich ganz subtil auf deinen aktuellen Roman Die Spielerin eben abzielen, denn Zürich und Berlin sind die zwei Haupthandlungsorte in dem Buch. Es geht um eine Frau, die wir nur als A kennenlernen. Sie ist die Protagonistin in diesem Roman. Am Anfang des Buches erfahren wir, dass gegen diese scheinbar sehr unauffällige Frau ein Prozess geführt wird. Sie, die eigentlich nur als einfache Telefonistin in einer Nachrichtenagentur arbeitet, die DNA in Berlin, soll mitverantwortlich sein für die Insolvenz dieses Unternehmens. Und von da aus wird die Geschichte quasi von hinten aufgerollt. Der Kontext ist nämlich, was wir dann später erfahren, dass in den 1990er Jahren vor dieser Arbeit in Berlin die gleiche A aus Niedersachsen nach Zürich geht, um Investmentbankerin zu werden und sich in der Finanzwelt hochzuarbeiten. In eben jener Welt betreibt sie irgendwann, ja, ich würde sagen, lukrative Spielchen. Und am Ende geht es um einen handfesten Finanzskandal und eigentlich krasse Wirtschaftskriminalität. Was mich an dem Buch vor allem begeistert hat, ist nicht nur, dass es, wie ich finde, sehr gut geschrieben ist, gut erzählt ist, sondern es bezieht sich auch auf einen realen Fall. Denn im Jahr 2004 musste die Nachrichtenagentur DDP, die es wirklich gibt, Insolvenz anmelden, nachdem sie auf einen vermeintlichen Investor reingefallen ist. Da hat sich dann später herausgestellt, das war die kalabrische Mafia. In dem Fall stellte den Kontakt eine DDP-Mitarbeiterin her, die ja ein Doppelleben führte. Und da habe ich mich gefragt, das ist ja schon eine absurde Geschichte eigentlich. Wie bist du denn auf diesen Fall gestoßen und was hat dich daran fasziniert? Einfach, dass es so unvorstellbar eigentlich ist, oder was war das?
Ja, das war Zufall, dass ich darauf gestoßen bin. Ich habe angefangen, zu Machtstrukturen zu recherchieren, Machtstrukturen in global agierenden großen Unternehmen. Mich haben hierarchische Strukturen interessiert. Wer erhält Zugang zu Macht und wer kontrolliert diesen Zugang und auch welche Rolle spielen Frauen in solchen Gefügen und wo ist für sie vielleicht Schluss oder mit welchen Hindernissen haben sie zu kämpfen, auf die Männer beispielsweise nicht treffen. Und da bin ich durch Zufall eben auf diese Geschichte gestoßen, denn auch die kalabrische Mafia ist letztlich ein großes international agierendes Wirtschaftsunternehmen. Und diese Frau, diese Geschichte, die fand ich auch so abstrus und so absurd und auch so spannend, weil da eine Frau ist, die scheinbar überhaupt keine Macht hat und ihre Macht im Verborgenen aber auslebt, die es zu ihrer Superkraft macht, dass sie von allen permanent unterschätzt wird. Ich habe mir zwei Fragen gestellt, unter anderem eben, wie kommt das, dass sie jahrelang so erfolgreich auch agieren konnte? Denn auch, dass das Ganze aufgeflogen ist, das war nicht bereits 2004, sondern erst 14 Jahre später, 2018, als Sandro Mattioli, ein Mafia-Journalist, diesen Fall nochmal aufgerollt hat. Erst da wurde klar, diese Frau hat wohl ein Doppelleben geführt. Und ja, also wie konnte sie so erfolgreich alle an der Nase herumführen oder als Puppenspielerin hinter den Kulissen die Fäden ziehen? Und ich glaube, dass es daran lag, dass sie eben auf Geschlechterrollenbilder, auf Klischees getroffen ist, die sie für sich genutzt hat, die sie für sich hat arbeiten lassen. Und dann die zweite Frage war, was bringt eine Frau aus Niedersachsen zur kalabrischen Mafia? Also wie sah Ihre Arbeit im Finanzwesen aus, wo dieser Kontakt zustande gekommen ist? Und auch die Frage, wie war denn Ihr berufliches Umfeld vor dieser Entscheidung, ins organisierte Verbrechen überzutreten, dass Sie diesen Schritt für eine Verbesserung Ihrer beruflichen Situation und Ihrer Karrierechancen gehalten hat? All das hat mich total interessiert und ja, dann habe ich angefangen, zu diesem Fall zu recherchieren, wo es aber gar nicht so viel zu erkennen und zu erfahren gab. Aber die Kontexte, die sind eben aufgearbeitet und ja, da habe ich einiges zusammengestellt, um den Fall dann so zu schreiben, wie er sich ereignet haben könnte.
Also du bist dann quasi von diesen zwei Fragen ausgegangen und hast dann auch später mal erzählt, dass du dann 3 Jahre an dem Roman gearbeitet hast. Da würde mich natürlich interessieren, wenn du sagst, der Schreibprozess hat sich irgendwie an dieser Recherche auch entlang gehandelt, wenn man dann zum Finanzwesen recherchiert. Ich könnte mir vorstellen, dass man da wahrscheinlich jahrelang nur lesen könnte, bevor man überhaupt irgendein einziges Wort schreibt. Also gerade wenn es um Investmentbanking geht, ja, da bin ich jetzt zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, nicht so bewandert. Wie kann man sich diesen gleichzeitigen Schreib- und Rechercheprozess denn vorstellen? Also wie bist du in Anführungszeichen Herrin des Stoffes geworden?
Ich bin da recht naiv und voller Tatendrang irgendwie vorgegangen und habe den ersten Teil geschrieben, der erstmal in dieser Medienagentur spielt, also einer in einer Welt, mit der ich mich schon eher ein bisschen auskenne, ja, als mit.
Ist es auf jeden Fall näher.
Es ist näher, der Journalismus, eben die Medienwelt und Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, damit kenne ich mich so ein bisschen aus. Und dann habe ich erstmal diesen Teil geschrieben und gedacht, okay, das andere recherchiere ich, wenn ich so weit bin. Und ich hatte aber auch die Versicherung einer inzwischen sehr guten Freundin, die mal als Investmentbankerin gearbeitet hat, okay, dass sie mich unterstützen würde, dass sie mir Dinge erzählen würde. Sie hat mir Einblick in ihre Erfahrungen gegeben. Und das war so ein bisschen meine Beruhigung, ganz am Anfang schon dieses Risiko einzugehen, dass ich das schon irgendwie schaffen werde. Wobei ich auch großen Respekt vor dem Thema hatte, weil ich ähnlich wie du überhaupt keine Ahnung von dieser Welt hatte. Und es ist ja auch gewollt, es sind geschlossene Zusammenhänge, geschlossene Welten, die wollen nicht, dass irgendwas nach außen dringt, dass zu viel Transparenz herrscht. Also das Bankgeheimnis besteht nicht umsonst. Und das ist vielleicht auch was, weshalb Mafia und Finanzwirtschaft so gut zusammenarbeiten. Es sind beides geschlossene Systeme. Das Gesetz des Schweigens herrscht in beiden Zusammenhängen. Und ja, da aber Insiderwissen zu haben, hat mich schon mal sehr beruhigt. Und es gibt eben auch, gerade nach der Finanzkrise der Jahre 2007, 2008, dann doch viele Untersuchungen dazu, was damals alles schiefgelaufen ist auf den deregulierten Finanzmärkten, welche Machenschaften auch krimineller Art da an der Tagesordnung waren. Das habe ich eben auch alles recherchiert und aber immer parallel dazu auch geschrieben. Also ich habe gemerkt, während ich mir Notizen gemacht habe, haben sich immer schon Assoziationen zum Stoff ergeben und Bilder und das Denken und Notieren in literarischen Sätzen hat schon begonnen. Und das heißt, ich habe während des Recherchierens immer schon kleine Bruchstücke geschrieben, die dann auch in den eigentlichen Roman später eingeflossen sind. Und die größte Arbeit war gar nicht so sehr, diesen Stoff in Literatur umzuwandeln, sondern diese Bruchstücke nachher miteinander zu verschränken. Also es war eine Wahnsinns-Puzzlearbeit, an der ich auch fast verzweifelt wäre. Und umso glücklicher bin ich, dass dieses grobe Konzept, das ich von Anfang an hatte, dass das am Ende auch bis ins kleinste Detail so aufgegangen ist.
Ja, das ist ja zum Glück gelungen, das Experiment. Ein anderer Aspekt des Buches, den ich auch total innovativ fand, war, dass wir also diese Protagonistin, die erstmal so unauffällig scheint, zunächst eigentlich ausschließlich durch die Perspektiven anderer kennenlernen. Und zwar durch die Perspektiven der Männer um sie herum, also wie eine Art Filter quasi. Zum Beispiel durch jemanden wie Joachim Oldenbrink, der auch in der Nachrichtenagentur arbeitet, der allerdings höher gestellt ist als sie und dementsprechend auch einen anderen Blick auf sie hat. Warum hast du dich für diese Perspektive entschieden, die wir am Anfang vor allem einnehmen quasi?
Genau, der Roman ist in 3 Teile unterteilt. Im ersten Teil sehen wir aus der Perspektive von Männern hauptsächlich in ihrem Umfeld. Im zweiten Teil erfahren wir die Vorgeschichte in Zürich. Und im dritten Teil ja, sehen wir, wie alles zusammenhängt und dürfen einen Blick hinter die Fassade werfen. Und dieser erste Teil, das war mir von Anfang an klar, dass ich beginnen wollte mit einem Blick auf ihre Fassade. Also, dass ich diesen Täuschungsprozess auch beim Publikum nachvollziehbar gestalten wollte. Also dass man nicht mehr erfahren sollte von A, als alle anderen in ihr gesehen haben. Und wie gesagt, ich wollte davon erzählen, wie hier Rollenbilder wirken, wie hier Erwartungen oder auch, ja, die Übersehbarkeit dieser Figur ihr zum kriminellen Erfolg verholfen hat. Und das wollte ich eben nachvollziehbar gestalten, indem ich diese anderen aus ihrem Umfeld einen Blick auf sie werfen lasse und zeige, wie sie sich täuschen lassen. Und sie wissen natürlich gar nicht, dass sie getäuscht werden. Und auch lesend weiß man erstmal gar nicht, was sie da macht. Und das ist das schönste Kompliment, was ich bekomme, wenn Leserinnen und Leser mit mir über diesen Roman sprechen, dass sie am Ende nochmal angefangen haben, den ersten Teil zu lesen, mit dem Wissen, das sie aus dem dritten Teil erworben haben, wie sie das alles macht und wie sie diese Figuren auf dem Schachbrett hin und her schiebt, ohne dass sie das merken. Und das zu schreiben hat mir einfach auch unglaublich viel Spaß gemacht.
Glaube ich, ja.
Weil diese Figuren eben auch Joachim Oldenbrink beispielsweise ist so mit mein Lieblingscharakter, weil er so unglaublich eitel und selbstverliebt ist, dass er A überhaupt nicht wahrnimmt und was sie da tut. Und das hat wirklich großen Spaß gemacht, das zu schreiben.
Also dieses Feedback, was du eben angebracht hast, das ging mir auf jeden Fall auch genauso. Ich habe auch wie alle und wie es wahrscheinlich auch intendiert ist, sie unterschätzt. Und wie das klingt, wenn A von Männern um sie herum betrachtet und beschrieben wird und wie sie auf die Außenwelt wirkt, das hören wir jetzt. Du hast nämlich für uns den Anfang vom vierten Kapitel, also aus dem ersten Teil des Buches, eingelesen, wo Joachim Oldenbrink, der wie gesagt auch in dieser Nachrichtenagentur arbeitet, A kennenlernt.
Man mag Joachim Oldenbrink für einen Snob halten, was er auch ist, das bestreitet er nicht. Es gibt solche und solche, denkt Joachim Oldenbrink, der nichts dagegen hat, auf andere herabzublicken. Für gewöhnlich fällt es ihm leicht, zwischen solchen und solchen zu unterscheiden, aber in A scheint er sich gründlich getäuscht zu haben. Ausgerechnet A muss er rückblickend einsehen, mit der er ab und zu ein Bier trinken ging, damit sie sah, wie man gut lebte, ehe es zu spät dafür war. Ausgerechnet A also, diese farblose, matte Person, die zu spät vielleicht schon hinter sich hatte und vom Leben nichts mehr erwartete, soll ihn nun mit etwas Größerem verbinden, als ihm zuvor je begegnet ist. Das imponiert ihm. Die Dimension muss er anerkennen. Und nicht ohne Stolz erzählt er heute davon, dass eigentlich er die Dinge ins Laufen gebracht habe, als er mit Holger Prinz über seine Nachbarin sprach und die Möglichkeit andeutete, die A vor die Füße gefallen war. Es war nach dem Abend, an dem A ihn um Rat gefragt hatte. Wenn sie sich trafen, dann immer bloß unten, in ihrer Puschenbar, was streng genommen kein Ausgehen war, solange sie das Haus nicht verließen. Ein paar Bier unter Kollegen, wie er sie großzügig nannte, seit er A zufällig auf dem Flur der Agentur gegenübergestanden hatte. Irgendwoher, sagte er, und A lächelte verlegen, weil sie wirklich niemand war, der sich einprägte. Dann nannte sie ihm eine Adresse. Es war seine eigene. Denn offenbar wohnte A in seinem Haus, im ersten Stock mit kleinem Eisenbalkon zur Rosenthaler Straße, gleich über der Bar, die sich im Vorderhaus befand. Er wiederum wohnte im Hinterhaus. Obergeschoss, stellte er sich vor, der mit der Dachterrasse. A nickte, denn natürlich wusste sie das. Seine Dachterrasse war spektakulär und es fiel ihm nicht leicht, das Bild der Frau im billigen Sweatshirt-Blazer in seiner Nachbarschaft zu verorten, seit Berlin-Mitte nicht mehr nur eine Baustelle war und zu den teuersten Lagen der Stadt zählte, attraktiv für Menschen seiner Gehaltsklasse. Er stellte sich A bei den Briefkästen vor oder bei den Mülltonnen im Hof, doch falls sie sich dort bereits einmal begegnet waren, hatte er keinerlei Erinnerung daran. Im Herbst trafen sie erneut aufeinander, diesmal vor dem Haus, als ihr alter Fiat Panda nicht ansprang. Sein Wagen stand direkt hinter ihrem, also gab er ihr Starthilfe, und zum Dank lud sie ihn in die Puschenbar ein. Er sagte schnell zu, bevor sie noch auf die Idee kommen konnte, ihn in ihre Wohnung zu bitten, etwas zu kochen und ihn dazu zu zwingen, sich der Dekoration ihrer Erinnerung auszusetzen, dem Geruch ihrer Polstermöbel und einem unbeholfenen Einrichtungsstil, eine Mischung aus Möbelhaus, Flohmarkt und Ethno-Kitsch, vermutete er, und bereits der Gedanke daran erschien ihm ähnlich unappetitlich, wie die Reste von fremden Tellern essen zu müssen. Also lieber die Bar. Und wieder erwarten wurde es ein sehr netter Abend, da sie ihn nicht mit Privatheiten langweilte. Ihre Arbeit als Telefonistin nahm sie so ernst, dass sie sie äußerst diskret behandelte und anstatt zu erzählen, was nicht erzählenswert war, stellte sie ihm lieber Fragen. Was er als Berater so tat, seit die DNA ihn verpflichtet hatte. Er holte weit aus und sie hörte ihm zu, ohne ein Wort zu verpassen. Ab und zu hakte sie nach und nachdem sie Runde um Runde bestellt hatten, musste er sich eingestehen, dass er sich lange nicht so gut unterhalten hatte. Der Abend endete mit Schnaps. Und damit, dass er sie Frau Kollegin und sie ihn mein lieber Joachim nannte. Seitdem waren sie nicht eben befreundet, aber lose miteinander bekannt. Sie mochten sich auf eine eigenartige, nicht ganz zu erklärende Art und ihm gefiel das Bild des seltsamen Paares, das sie alle paar Wochen am Tresen abgaben. Ein Mann im Maßanzug, der noch auf einen Absacker kam und eine Frau in den mittleren Jahren mit verfilzter Strickjacke und verwaschener Jeans, die danach aussah, als wäre sie gerade vom Sofa gefallen. Er konnte über vieles hinwegsehen, Brüche machten Menschen erst interessant und auch A erwies sich als interessanter Bruch neben ihm. Er musste zugeben, dass ihre Gegenwart ihn herrlich entspannte, so offensichtlich, wie sie es aufgegeben hatte, jemanden für sich zu gewinnen und ihm gefiel, wie selbstverständlich er ihre Sätze beendete und ihre Gesten spiegelte, als gäbe es eine Gemeinsamkeit zwischen ihnen. Dabei wirkte sie wie gestrandet. Selbst hier in der Puschenbar, die wirklich kein besonderer Laden war, bloß ein schmaler, schlecht beleuchteter Raum, der von außen wenig einladend aussah und hinter der Tür nach kaltem Rauch stank. Es gab auch nur kalte Küche und eine einsilbige Getränkekarte, Bier, Schnaps und Wein. Und trotzdem war die Bar keine Trinkerkneipe, sondern ein unprätentiöses Lokal, das wusste, worauf es Menschen wie ihm ankam. Manchmal fragte er sich, wie der Laden sich halten konnte, da sich nur selten Fremde hineinverirrten. Er sah Touristen am Fenster vorbeiströmen, auf der Suche nach dem authentischen Leben, das längst weiter stadtauswärts gezogen war. Nur A schien es hier vergessen zu haben. Sie saß immer noch da, vermutlich mit einem uralten Mietvertrag, der noch aus einer Zeit stammen musste, als man die Wohnungen mit Kohlen beheizt hatte. Sie war ein Fremdkörper im eigenen Viertel geworden, ein Fremdkörper im eigenen Leben, ein Fremdkörper im eigenen Körper, dachte Joachim Oldenbrink, der langsam betrunken wurde und sich dabei ertappte, wie seine Augen an Aas Körper entlang fuhren. Da wusste er, dass es Zeit war, ins Bett zu gehen. Eine Frau wie A würde er nie wieder loswerden.
Das war ein Leseausschnitt aus deinem Roman Die Spielerin, wo wir A kennengelernt haben aus der Perspektive von Joachim Oldenbrink. Und ich finde, es ist jetzt schon so ein bisschen rausgekommen, sowohl aus dem, was du erzählt hast zu dem Roman, als auch aus diesem Leseausschnitt, dass sich die Geschichte vielen in diesen patriarchalen Zusammenhängen auf jeden Fall bewegt. Auch zum Beispiel später an dem Punkt in der Geschichte, wo A nach Zürich geht und sie sich in dieser Männerdomäne der Bank wirklich, ja man kann es nicht anders sagen, durchbeißen muss. Ein wahnsinniges Arbeitspensum, ein feindliches Arbeitsumfeld eigentlich auch. Und du hast mal an einer anderen Stelle gesagt, bei der Figur A wirke ein doppeltes Geschlechterklischee. Darauf bist du eben vielleicht auch schon so ein bisschen eingegangen. Wie ist das gemeint?
Ja, das war in Bezug auf ihre Tätigkeit für die Mafia nachher vor allem. Also A, das eine Geschlechterklischee haben wir schon erwähnt, dass ihr als Frau eine gewisse Kaltschnäuzigkeit, eine gewisse strategische Kraft und Überlegtheit nicht zugetraut werden. Das habe ich eben schon so leicht anklingen lassen. Ja. Da muss sie auch bei ihrer Tätigkeit für die große Deutsche Bank in Zürich erstmal ihre Rolle finden, weil man auch dort nicht gewohnt ist, mit Frauen umzugehen und sie eher als Schmuckstück einsetzt, damit sie Kunden umgarnt beim Kundengespräch.
Sie darf ja auch ganz lange erstmal quasi gar nichts machen.
Sie darf gar nichts machen. Sie wird erstmal in so einer Sekretärin-Assistentin-Rolle gehalten und muss sich da ihren Raum und ihren Anspruch, ihr Recht darauf zu sprechen und zu agieren, erstmal erkämpfen. Mhm. Und dann ist sie immer gefangen zwischen diesem Geschlechterklischee, muss sie der noch härtere Mann sein und ihren Mann stehen und sich weltmännisch geben und ja über Witze wie aus der Herrenumkleide lachen, die in ihrem Team kursieren. Oder muss sie eben doch weiblich sein und darf nicht zu unnahbar wirken, wenn sie vor dem Kunden präsentiert. Also es ist die ganze Zeit ein Spiel mit diesem Geschlechterklischee, Dann hat sie irgendwann auch mit dem Problem des Alterns zu tun. Also sie kann die Rolle des harmlosen Mädchens, das man vielleicht unterschätzt, auch dann nicht mehr bedienen, weil sie einfach auch nicht mehr attraktiv und anziehend wirkt auf diese Weise. Und das doppelte Geschlechterklischee aber, weil auch die Mafia sich dieses Geschlechterklischees bedient, nämlich die Mafia, das ist recherchiert und auch ein Fakt, setzt, also ich sage jetzt die Mafia, in diesem Fall ist es eben die kalabrische 'Ndrangheta, aber vielleicht spielt das auch für andere Mafia-Formationen eine Rolle, dass gezielt Frauen in Schlüsselpositionen eingesetzt werden, weil man ihnen das kriminelle Potenzial nicht zutraut, weil man ihnen nicht zutraut, als kriminelle Player zu agieren und vor allem in einem Männerbund wie der Mafia Machtpositionen einzunehmen, Entscheidungen zu treffen, zu kommandieren. Und ja, also das ist ein doppeltes Geschlechterklischee, dass die Mafia eben auch noch als Männerbund wahrgenommen wird. Aber wenn man es überspitzt sagen würde, finden sich da mehr Frauen in Führungspositionen als in DAX-Konzernen.
Da sind wir wieder bei den Ähnlichkeiten oder Unähnlichkeiten von den beiden Systemen. Auf die Art ist A ja eine total unwahrscheinliche Heldin dann im Rahmen von deiner Geschichte. Da habe ich mich gefragt, ist denn die Figur der A oder die Geschichte von A eine feministische Geschichte?
Das ist interessant. Das ist eine ganz interessante Frage, über die ich lange auch nachgedacht habe. Also ich glaube, die Geschichte ist feministisch. Sie hat eine feministische Haltung, sie hat einen feministischen Blick auf diese Strukturen, in denen A agiert. Und man kann sie, das war mir wichtig, sowohl als Opfer dieser Verhältnisse und Umstände beschreiben und wahrnehmen. Man kann sie aber auch als Akteurin, als aktive Spielerin, nicht als Spielfigur, sondern als Strippenzieherin sehen und damit eben als Täterin genauso wie als Opfer. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich sagen würde, obwohl das für mich eine feministische Geschichte ist, ist A selbst sicher keine Feministin und kein feministisches Vorbild. Ich wurde auch manchmal gefragt, ist das eine Geschichte, in der es um Empowerment geht, sich Macht zu verschaffen, die einem nicht gegeben wird. Und ja, in diesem wörtlichen Sinne nimmt A sich die Macht. Es ist eine Geschichte von Selbstermächtigung. Aber ja, dieser Begriff des Empowerments ist so positiv belegt für mich, dass ich den auf A nicht anwenden würde. Also sie ist ja kein Role Model, das jetzt uns den Weg aufzeigt, uns gegen Ungerechtigkeiten und Diskriminierung durchzusetzen, indem wir alle noch krimineller werden als genau das Umfeld, gegen das wir uns wehren.
Sie ist ein krimineller Girlboss, aber vielleicht bringt man damit den Feminismus nicht unbedingt weiter.
Nee, ist nicht unbedingt der Weg, den wir einschlagen sollten.
Alles klar. Also wirklich eine total spannende Geschichte und ich finde wirklich wahnsinnig toll von dir umgesetzt. Ich würde allen empfehlen, die Spielerin zu lesen. Jetzt schreibst du aber nicht nur, und das wäre jetzt quasi die ganz smooth Überleitung zu unserem zweiten Gesprächsthema heute. Du schreibst nicht nur für dich, sondern gibst auch dein Wissen weiter. Du bist nicht nur zu Lesungen in Rostock, hast du eben schon erzählt, sondern, und da kommt jetzt auch der Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern, du bist seit mehreren Jahren im Land als Dozentin tätig. Du hast es eben schon mal erwähnt, einmal beim Schreibsommer. Das ist ein mehrtägiger Workshop für Autorinnen und Autoren, für junge Autorinnen und Autoren in oder aus MV, den der Literaturrat einmal jährlich organisiert. Der Literaturrat MV, der ja auch unter anderem diesen Podcast macht. Und du bist auch noch beim Weltenschreiber für MV. Da gibt's Fortbildung für Lehrkräfte, aber auch kreatives Schreiben für Kinder und Jugendliche. Das ist am Literaturhaus in Rostock angesiedelt und wird vom Land gefördert. Und dort gibst du den Kurs Erzählendes Schreiben. Vielleicht erstmal zum Schreibsommer gefragt. Wie kam da die Zusammenarbeit zustande? Du hast es vorhin schon einmal ganz kurz erwähnt, weil ich meine, Leipzig liegt ja jetzt nicht unbedingt direkt neben Prillwitz. Das ist bei Neustrelitz, wo dieser Workshop stattfindet. Deswegen die Frage.
Ja, ich muss auch zugeben, dass ich von Prillwitz vorher noch nie was gehört hatte.
Ich auch nicht.
Und es war damals aber auch so, dass der Schreibsommer an unterschiedlichen Orten in MV stattgefunden hat. Und irgendwann haben wir uns einfach für Prillwitz als Dauerstandort entschieden, weil wir da so perfekte Bedingungen haben. Aber die Frage war, wie ich dazu gekommen bin. Ja, über Bertram Reinecke, der ebenfalls am Literaturinstitut hier in Leipzig studiert hat, den ich also als Kollegen kenne und schätze, als Autor und Verleger in Leipzig ja auch. Und ja, er hat mich einfach gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, mit ihm zusammen diese Werkstatt zu unterrichten. Nachdem Wolfgang Gabler, der das vorher geleitet hat, aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist. Und dann, ja, bin ich eben Genau, ich bin seit 2018 jetzt dabei und seitdem leiten Bertram und ich das gemeinsam. Und es ist eine Konstellation, die sich sehr bewährt hat. Wir sind inzwischen ein sehr eingespieltes Team und ergänzen uns, glaube ich, auch ganz gut, weil er mehr von der Lyrik kommt und mein Fachbereich eben mehr das erzählende, essayistische Schreiben ist. Und ja, da können wir uns die Bälle ganz gut zuspielen.
Du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, dass da, wenn ihr in Prillwitz seid, dann so eine Art Klassenfahrtsgefühl aufkommt. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Macht ihr da 5 Tage eine Gaudi und nebenbei wird auch noch ein bisschen geschrieben? Oder es sind ja immer 6 Leute eingeladen, die sich vorher bewerben müssen und ihr als 2 Dozentinnen. Wie läuft das dann ab?
Ja, ich hoffe, es macht tatsächlich auch Spaß, aber im Vordergrund steht schon eine sehr intensive Textarbeit.
Okay, auch ein bisschen Arbeit.
Also ein bisschen viel Arbeit sogar. Wir sind danach auch alle immer total erschöpft, aber glücklich erschöpft. Wir kommen sonntags an, machen am Sonntagnachmittag erstmal ein kurzes Kennenlernen und ein organisatorisches Vorgespräch. Und montags geht es dann in die Textwerkstätten. Das bedeutet, dieser Schreibkurs, der im Zentrum des Schreibsommers steht, es gibt auch noch ein Stipendium, das ist natürlich ein schönes Extra, aber die Hauptförderung besteht eben in diesem Schreibkurs. Der beginnt dann am Montag damit, dass wir uns die Texte der Teilnehmenden angucken, denn die Leute, die sich dort bewerben, die müssen sich schon mit der Arbeitsprobe bewerben.
Also man bringt schon was mit.
Okay. Man bringt schon was mit. Das ist kein Schreibkurs, wie ich es auch an anderer Stelle manchmal mache, dass man erstmal so seinen Weg ins Schreiben findet und kleine Schreibübungen macht. Das machen wir da nicht. Also wir arbeiten an Texten, die bereits geschrieben wurden und gehen in so eine Art Gruppenlektorat. Also es gibt dann eine Gruppenrunde, wo erstmal nochmal die Texte im Stillen gelesen und in den Gruppen vorbesprochen werden. Und dann sammeln wir in der Runde Eindrücke zu den Texten. Jeder Text bekommt dazu 1,5 Stunden Zeit. Also es ist schon intensiv, auch das Gespräch darüber. Und ja, wir hören uns einfach Leseeindrücke aus der Gruppe an, gucken, wo funktioniert was sehr gut, wo bleiben wir vielleicht hängen, wo verstehen wir irgendwas nicht. Und Bertram und ich haben dann die Aufgabe, dieses Gespräch zu lenken, zu moderieren und eventuell einzuordnen, woran könnte das denn liegen, an welchen handwerklichen Verfahren, die sehr gut gewählt wurden oder wo vielleicht auch hier und da noch eine kleine Schwierigkeit ist, dass dieser Leseeindruck entsteht und wie könnte man die Texte so überarbeiten, dass sie dem, was sie wollen, bestmöglichst gerecht werden.
Ist das dann auch das, wo du sagen würdest, das macht so, also das, was also ein Workshop besonders leisten kann, also dass man eben nicht alleine in seinem stillen Kämmerlein sitzt, sondern eben in der Gruppe in dieses Lektorat geht? Oder was ist das Besondere?
Ja, also ich glaube, dass Schreiben natürlich immer eine Auseinandersetzung mit den Texten anderer ist. Also man lernt auch ganz viel von den Texten, die die anderen mitbringen und über die gesprochen wird, nicht nur von der Besprechung des eigenen Textes. Und natürlich muss man irgendwann, es sei denn, man schreibt die Texte wirklich nur für sich, aber irgendwann interessiert einen einfach, wie transportiert mein Text das, was ich damit ausdrücken möchte, jemand anderem gegenüber. Also wie sind die Leseeindrücke? Und die bekommt man eben dort. Und wir ermutigen auch immer die Teilnehmenden, sich weiterhin zu treffen und sich zu vernetzen und über ihre Texte auszutauschen, auch über den Schreibsommer hinaus. Das ist einfach eine Möglichkeit, ja, Gleichgesinnte zu finden, die sich ebenso sehr fürs Schreiben begeistern wie man selbst und Menschen zu haben, die Ansprechpartnerinnen sind, um über Texte zu sprechen oder auch, um sich vielleicht zu unterstützen, wenn es um Möglichkeiten der Veröffentlichung, Bewerbungen bei Wettbewerben, Ausschreibungen geht. Also dieser Netzwerkaspekt, der ist uns schon auch immer wichtig. Es gibt am letzten Tag dann auch so einen kleinen Ausblick, den nennen wir mal Wege in den Literaturbetrieb, wo wir auch über die Möglichkeit zu publizieren, Kontakte zu Verlagen, Agenturen und so weiter informieren. Und was eben auch ganz wichtig ist, am Donnerstagabend, also am letzten Abend dieser 5-tägigen Woche, ja, dieser knappen
Klassenfahrt.
Woche, Klassenfahrt, haben wir eine gemeinsame Abschlusslesung aus den Texten, die dort besprochen und überarbeitet wurden. Und ein gemeinsamer Gruppentext entsteht auch noch. Und diese Lesung ist immer ein Höhepunkt. Also wir nehmen uns dann auch den ganzen Donnerstag Zeit, die vorzubereiten. Auch das ist eine wichtige Erfahrung, glaube ich. Was bedeutet das eigentlich, eine Lesung vorzubereiten, Texte auszuwählen, Lesen zu üben, Textreihenfolgen bei Lesungen zu kuratieren. Denn viele unserer Teilnehmenden, die sind manchmal auch als Literaturveranstalter dann tätig, bei Lesereien oder ja anderen Formaten. Und dieser Abend ist einfach nochmal ein Höhepunkt, danach ist alles erledigt und es ist ein, man kennt es ja, ich kenne es selber auch noch von Lesungen, dass nach einer Lesung so ein ganz euphorisches Gefühl eintritt, am Freitag eben dann nochmal der Ausblick, wie könnte es weitergehen und dann verabschieden sich alle und sind im besten Fall und meistens eigentlich ganz, ganz glücklich und beseelt mit dieser Erfahrung dann nach Hause zu fahren und das ist unser Klassenfahrtsgefühl.
Auch total schön, dass du diesen Netzwerk-Vernetzungsaspekt nochmal ansprichst, weil natürlich geht es viel um die Textarbeit, aber eben auch um das Ganze drumherum. Und ich habe auch nochmal geschaut, wer eigentlich so dabei war die letzten Jahre und da gibt's wieder mehrere Überschneidungen mit diesem Podcast. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein paar Namen, Theresa Steigleder, Anke Bastrop, Tobias Reuswig und auch Slata Roschal. Du bist ja aber die Dozentin in dieser Rolle auch beim Weltenschreiberprogramm und ich habe mich dann gefragt, du hast jetzt ganz viel darüber gesprochen, was es den Leuten, die teilnehmen, gibt, aber würdest du auch sagen, es gibt bei dieser Tätigkeit Rückkopplung für dein eigenes Arbeiten, dein kreatives Denken? Oder anders gefragt, was nimmst du vielleicht auch mit?
Ich bin natürlich gezwungen, also ich unterrichte jetzt in verschiedenen Zusammenhängen seit 15 Jahren und ich bin gezwungen, eher intuitives Textwissen oder eher unbewusst abgespeichertes, theoretisches, handwerkliches Wissen explizit zu machen, für mich auf den Punkt zu bringen, um es zu vermitteln. Also auch ich muss mich natürlich mit Erzähltheorie dann nochmal beschäftigen. Ja. Ja, mir auch darüber bewusst werden, was ist denn meine Haltung zu Texten? Was ist meine literarische Vorliebe? Die muss man mitdenken. Man kann Texte nie mit einem völlig objektiven Blick beurteilen. Und die muss ich natürlich auch formulieren, um zu sagen, das ist jetzt etwas, das mir nicht entgegenkommt oder dass ich aus meiner Leseerfahrung und aus meiner Poetologie auch besonders wertschätze. Aber ich muss diese Art von Subjektivität mitformulieren, um den Texten gerecht zu werden und auch um die Möglichkeit aufzuzeigen, ihr könnt es auch ignorieren, was ich sage und was andere sagen. Das war für mich tatsächlich auch im Studium die wertvollste Erfahrung und der größte Lernaspekt, eine Poetologie für mich zu formulieren, jetzt gar nicht umfassend, sondern wirklich von Text zu Text, ähnlich wie es bei meinen Büchern ja auch ist, die sich sehr voneinander unterscheiden, und mir bewusst zu werden, was will ich eigentlich mit diesem Text? Warum habe ich das so und nicht anders gestaltet? Und welche Art von Kritik bestätigt mich oder führt mich weiter auf diesem Weg? Und was kann ich aber auch ablehnen? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erfahrung aus diesen Textgesprächen, eine eigene Haltung zum Text auch zu entwickeln und das, was man intuitiv vielleicht geschrieben hat und ich glaube sehr stark an die Kraft des ersten Entwurfs, der gar nicht zerdacht ist oder so, aber dann rückblickend ein reflexives Bewusstsein für die Textarbeit auszubilden und auch ein poetologisches Bewusstsein, warum habe ich das so geschrieben, was ist mir eigentlich wichtig an diesem Text, wo ist die Dringlichkeit, um mal diese viel bemühte Metapher oder hier auch zu erwähnen, ja.
Ich habe mich gerade gefragt, du hast gesagt, du glaubst an die Kraft des ersten Entwurfs. Gibt's sonst noch einen Tipp, den du quasi allen immer gibst, so einen Universalrat?
Ja, vielleicht einfach erstmal machen.
Alles klar.
Genau, ich habe so viel studiert und so viel übers Schreiben gelernt. Das kann einen auch blockieren, wenn man das Gefühl hat, oh mein Gott, wie soll ich bloß anfangen? Deshalb die erste Energie und den Schreibwunsch nutzen und erstmal drauf losschreiben. Überarbeiten, verändern, das kann man immer noch. Und mir fällt es zum Beispiel viel, viel leichter, mit etwas zu arbeiten, was schon da steht, egal wie schlecht und roh das noch ist, als eine leere Seite zu füllen. Also ich glaube, man kann sich große Ambitionen machen und sich damit ebenso große Hürden aufbauen, überhaupt ins Schreiben zu kommen. Aber an etwas Vorhandenem zu arbeiten, es zu überarbeiten, und das ist ohnehin meine allerliebste Tätigkeit beim Schreiben. Ich kann mich zu Tode überarbeiten, nein, nicht ich mich, sondern Texte. Ja. Das feine Feilen an der Sprache, das ist schon mein liebster Teil. Aber ja, das würde ich schon jedem raten. Erstmal diesen Schwung mitnehmen des ersten Entwurfs. Jede Version auch immer unbedingt abspeichern. Also ich gehe häufig auch noch mal ein paar Schritte zurück, wenn ich es dann übertrieben habe mit dem zu Tode umarbeiten. Und deshalb keine Angst haben. Und das ist das Schöne an meinem letzten Roman, auch wo ich mir ja ein Thema vorgenommen habe, eben mit der Finanzwelt oder der Welt des organisierten Verbrechens, vor dem ich großen Respekt hatte. Und das gibt mir auch nochmal ein anderes Selbstbewusstsein. Irgendwie kriegt man das schon hin. Aber man muss nicht, wenn man beginnt, alles wissen. Das meiste ergibt sich im Schreibprozess. Aber das, es gibt auch Leute, die planen ganz anders und die recherchieren ganz anders. Aber für mich ist dieses sich einlassen auf den Prozess das Wichtigste, glaube ich.
Also am Anfang nicht zerdenken. Und vielleicht hört ja jetzt jemand zu und denkt sich, ich möchte gern mal von Isabel Lehn lektoriert werden. Vielleicht hat ja jemand jetzt Feuer gefangen. Was würdest du sagen, wer soll sich denn beim Schreibsommer angesprochen fühlen? Was sind da so, wer soll sich bewerben?
Also alle Autorinnen und Autoren, die schreiben und schon geschrieben haben vor allem. Also wie gesagt, man muss sich mit Arbeitsproben bewerben. Und wir haben inzwischen ein Altersfenster von 18 bis 30. Das sollte also als eine der formalen Voraussetzungen gegeben sein. Ebenso wie ein MV-Bezug. Entweder, dass man dort geboren wurde oder als ja im Laufe seines Lebens dorthin kam und aktuell dort einen Wohnort hat. Also das sind so die Hard Facts, die stimmen müssen. Und ansonsten alle, die Lust haben, über ihre Texte zu sprechen, sich mit anderen darüber auszutauschen und sich aber auch anzuhören, wie man Texte überarbeiten kann, womöglich. Also wenn jemand das Gefühl hat, das, was ich geschrieben habe, ist perfekt und in Stein gemeißelt und da ist nichts mehr dran zu drehen und zu verändern, dann ist man vielleicht bei uns auch nicht so ganz richtig. Es kann nämlich schon noch manchmal hier oder da der Wunsch nach Überarbeitung kommen. Ja, aber insgesamt ist das eine ganz schöne Erfahrung für die meisten, glaube ich, von der auch viele darüber hinaus profitieren. Und wir haben auch viele Wiederholungstäterinnen, die sich immer wieder bewerben und auch schon mehrfach
zweimal mitmachen.
Ja, ja, wir hatten schon Leute, die mehrfach da waren, bis sie dann irgendwann rausgewachsen sind. Und das macht uns natürlich auch stolz, dass die Leute immer wieder kommen wollen.
Alles klar. Also Leute, ihr habt's gehört. Bewerbt euch. Ich glaube, man kann sich jetzt auch bald schon bewerben.
Genau. Also ich glaube, die Ausschreibung ist, wenn der Podcast veröffentlicht wird, ja, dann
wir nehmen gerade im März auf. Das kann ich ja vielleicht mal zur Transparenz sagen. Und wenn es veröffentlicht wird, ist April.
Ist April. Da sollte die Ausschreibung online sein. Und bis Ende Mai, 25. Mai, kann man sich bewerben.
Alles klar. Ihr wisst, was zu tun ist. Jetzt ist dein Roman Die Spielerin erst letztes Jahr erschienen. Und du meintest auch, dass die Dozentinnentätigkeit mittlerweile ein wichtiges Standbein für dich geworden ist. Ich habe immer am Ende so eine kleine Abschlussfrage. Wir sind auch zu ganz vielen Sachen, die ich eigentlich noch fragen wollte, nicht gekommen. Aber mit dem Blick auf die Zeit müssen wir uns ein bisschen kurz fassen. Zum Beispiel hätte ich dich auch gerne noch zu deinem Essay gefragt aus dem Jahr 2020 mit dem Titel Weibliches Schreiben in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Da kann man bestimmt auch ganz viele Bezüge bilden zu deinem Roman Die Spielerin. Aber das müsst ihr dann so nachlesen. Ich würde sagen, wir machen den Link in die Beschreibung zur Folge, dann könnt ihr euch das alles durchlesen. Also die Empfehlung ist auf jeden Fall raus. Aber vielleicht als Ausblick an dich gefragt, wenn du mit dieser Dozentinnentätigkeit und mit irgendwelchen Lesungen in Zürich, Rostock so ausgelastet bist, wie ist es da überhaupt mit der Zeit, an neuen Projekten zu arbeiten? Arbeitest du gerade an etwas? Und wenn ja, willst du uns schon irgendwas verraten oder willst du lieber dich bedeckt halten?
Ja, ist tatsächlich nicht so einfach, parallel zu Lesereisen und Unterrichten immer wieder konzentriert in ein neues Manuskript reinzufinden. Ich kämpfe gerade so ein bisschen um den Einstieg in ein neues Thema. Bin mir auch noch unsicher, ob es das wird, aber ich merke, es beschäftigt mich einfach permanent und das Denken in literarischen Sätzen fängt an und alles ordnet sich an, um so ein Kraftzentrum, um mal so esoterisch zu sprechen. Aber ja, alles irgendwie habe ich das, sehe ich überall Bezüge zu dieser Idee, zu diesem Text. Und das ist so der Hinweis, okay, ich sollte vielleicht doch jetzt langsam mal wieder anfangen zu schreiben. Und ich versuche gerade so den Einstieg zu finden. Aber vielleicht ist es auch noch zu früh. Es wird was sehr Gegenwärtiges sein, glaube ich. Und es wird mit den politischen Entwicklungen unserer Zeit zu tun haben, nehme ich an. Und ja, dabei belasse ich es jetzt mal.
Wir sind auf jeden Fall gespannt und ich wünsche alles Gute für die weitere Arbeit. An dieser Stelle erstmal vielen Dank, Isabel Lehn, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Nachdem ich mit Isabel in Leipzig gesprochen habe, geht es jetzt nach Rostock. Dort trifft meine Kollegin Lisa den Literaturwissenschaftler Stefan Leska. Anknüpfend an Isabels aktuellen Roman »Die Spielerin« und ihren Vorgänger Frühlingserwachen erörtern die beiden den Begriff des Schlüsselromans und diskutieren, inwiefern sich Isabels Werke in diese Tradition stellen lassen oder nicht.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
Und auch heute spreche ich wieder mit Literaturwissenschaftler Stefan Leska. Schön, dass du hier bei uns bist.
Freue mich sehr, hier zu sein.
Der Roman Die Spielerin von Isabel Lehn ist ja ziemlich nah an einer möglichen Realität dran, so dass sich vielleicht manch eine Leserin natürlich die ganze Zeit während der Lektüre fragen wird, was für reale Personen oder Gegebenheiten man darin wiedererkennen kann. Insofern kann man das Ganze ja schon irgendwie als Schlüsselroman bezeichnen, im Französischen ursprünglich Roman Clef. Wie wird der Schlüsselroman denn definiert und wie wird er vielleicht rezipiert?
Ja, zuerst mal ist es kein neutraler Begriff, sondern der ist eher negativ besetzt, hat eher einen schlechten Ruf. Aber wenn man ihn versucht, neutral zu definieren, dann müsste man sagen, das ist eben ein Roman, der reale Begebenheiten und Figuren abbildet, aber dies eben verschlüsselt tut. Zum Beispiel ändert er Namen oder verschiebt das Geschehen an andere Orte. Aber nicht nur das, sondern er zielt auch gezielt darauf ab, dass eben man die Figuren wiedererkennen kann. Also er zielt darauf ab, dass man das, was da verschlüsselt ist, entschlüsseln, so dass man also die realen Personen hinter den Figuren wiedererkennt. Und ja, der hat deswegen einen schlechten Ruf, weil wenn AutorInnen aus ihrem Umfeld eben reale Personen abbilden, dann hat das immer so eine Anrüchigkeit, das klingt so nach Sensationsgier, so als würden sie intime Geschichten ausplaudern aus ihrem Umfeld. Das hat so ein Niveau von Boulevardpresse, von Indiskretion. Dennoch ist es natürlich ein wichtiger Gegenstand in der Literaturgeschichte und auch in der Literaturwissenschaft. Es gibt ein paar Studien, die sich damit beschäftigen. Eine von Johannes Franzen, 2018 erschienen, die heißt Indiskrete Fiktionen. Und der sagt auch, der Begriff Schlüsselroman existiert fast ausschließlich im Modus der Unterstellung. Also das ist etwas, was man den Autoren unterstellt. Sie hätten eben hier versucht, verschlüsselt etwas darzustellen, etwas abzubilden, etwas zu erzählen.
Also geht der Leser oder die Leserin ja wahrscheinlich schon mit einer anderen Haltung an ein Buch ran, wenn er oder sie davon ausgeht, dass es sich bei der Erzählung um reale Ereignisse handelt, oder?
Ja klar, also schon der Verdacht, es handelt sich um einen Schlüsselroman, beeinflusst das Lesen. Da tritt die Fiktionalität der Figuren, der Kunstcharakter des Textes tritt erstmal in den Hintergrund. Es geht jetzt nur noch darum, Ähnlichkeiten zwischen der realen Person, die man hinter der Figur vermutet, und der Figur zu erkennen. Das heißt, man wird als Leser auf die reine Identifizierung von Figuren eingestimmt. Und das ist erstmal etwas, was die Lektüre beeinflusst. Die wird vorstrukturiert, sodass eigentlich eine unvoreingenommene Wahrnehmung eines Textes unmöglich gemacht wird. Und dazu muss man vielleicht noch sagen, dass ich keine Autorin, keinen Autor kenne, die explizit gesagt hat, liebe Leser, ich habe hier einen Schlüsselroman geschrieben, sondern als Autor ist man immer versucht, diesen Verdacht möglichst weit von sich wegzuhalten, auch wenn man natürlich trotzdem einen Schlüsselroman geschrieben hat. Denn bei Fiktion ist es ja so, der Vorwurf der Indiskretion, der kann Fiktion nicht gemacht werden. Bei erfundenen Figuren, gegenüber denen kann man nicht indiskret sein. Und dieser Schlüsselroman-Verdacht zielt eben genau darauf, Fiktion und auch die Autorinnen von Fiktion für etwas haftbar zu machen. Dafür nämlich, dass sie hier eine Person verschlüsselt dargestellt und eben kritisiert, vielleicht auch sogar der Lächerlichkeit preisgegeben haben, sie indiskret behandelt zu haben.
Ja, jetzt impliziert ja der Begriff Roman im Schlüsselroman eigentlich schon, dass es sich um einen fiktionalen Text handelt. Und insofern nimmt dieser Schlüsselroman, das haben wir ja gerade schon so ein bisschen rausgestellt, vielleicht ja auch eine zwielichtige Sonderrolle ein.
Ja, klar. Was aber für mich viel, viel spannender ist als dieser Vorwurf der Indiskretion und das Suchen nach den realen Vorbildern, ist dieses Spiel, das der Schlüsselroman anstellt. Das Spiel zwischen Fiktion und Faktualität. Ne? Die Gattungsbezeichnung Roman signalisiert Fiktionalität. Jetzt gibt's aber in Schlüsselromanen ganz andere Signale, die eben genau das Gegenteil suggerieren, nämlich einen beabsichtigten Realitätsbezug. Zum Beispiel durch die Namenswahl der Figuren. Natürlich benennt man die Figur, die ein reales Vorbild hat, wenn man einen Schlüsselroman schreibt, nicht wie die Person in Wirklichkeit heißt, sondern man benennt sie anders, aber stattet den Namen doch mit Ähnlichkeiten aus. Ein berühmtes Beispiel ist Klaus Manns Roman Mephisto. Da geht es ja um den Schauspieler Gustav Gründgens und seine Verstrickungen in die NS-Zeit. Und natürlich wird die Figur, die Gustav Gründgens sein soll, nicht Gustav Gründgens genannt, sondern Hendrik Höfgen. Klare Ähnlichkeiten, beides mal eine Alliteration, GG und HH, beides mal zweisilbige Vor- und Nachnamen und beides mal ein Umlaut im Nachnamen. Klare Ähnlichkeit, sodass hier Wiedererkennbarkeit regelrecht provoziert wird. Und das finde ich das Spannende, dass es hier ein Spiel ist, ein permanentes Changieren zwischen, ist das nun eine echte Figur oder steckt hinter dieser Figur eine echte Person oder ist sie doch fiktional und wenn ja, wie groß sind ihre Anteile der Fiktion, wie groß sind ihre fiktionalen Anteile?
Von solchen Schlüsselromanen gab es ja tatsächlich schon so einige in der Literaturgeschichte, die wir auch teilweise heute noch ganz gut kennen. Vielleicht kannst du uns ja mal ein paar Beispiele geben, welche bekannten Schlüsselromane für Aufruhr sorgten oder zumindest mal große Bekanntheit erlangen konnten.
Ja, viele Romane haben für Aufruhr gesorgt, weil man eben dachte, sie wären ein Schlüsselroman. Das nennt man dann das Schlüsselroman-Ereignis. Das ist also eine Kontroverse, die sich dann um einen Roman entspinnt. Und das können wir weit zurückverfolgen bis zum Goethes Die Leiden des jungen Werther schon. Das ist kein Schlüsselroman, wohl aber fühlten sich Personen aus Goethes Umfeld wiedererkannt. Dann haben wir Klaus Manns Roman Mephisto schon angesprochen, wo es eben um Gustav Gründgens geht. Und nach Gust Gründgens Tod klagten seine Erben auf Unterlassung. Und das Spannende an diesem Roman und der Schlüsselroman-Kontroverse ist eben, dass sich aufgrund dieser Klage das Bundesverfassungsgericht 1971 erstmals mit der Frage der Kunstfreiheit und den Persönlichkeitsrechten Dritter beschäftigte. Und der Roman wurde dann zunächst verboten. In der DDR konnte man ihn bekommen und somit auch in Westdeutschland. Aber tatsächlich wurde der Roman verboten und 1981 dann erstmals auf bundesdeutschem Gebiet im Rowohlt Verlag veröffentlicht. Berühmtes Beispiel aus neuer Zeit ist Martin Walsers Roman Tod eines Kritikers. Martin Walsers Verhältnis zu dem damals als Literaturpapst fungierenden Marcel Reich-Ranicki war immer schon zwiegespalten und nun warf man Walser vor, in diesem Roman eben mit Reich-Ranicki abgerechnet zu haben. Auch der tritt natürlich nicht unter seinem richtigen Namen auf, sondern heißt André R. König. Wieder eine Ähnlichkeit, beides sind Doppelnamen. Und noch dazu stattet Walser diesen R. König mit deutlich überspitzt dargestellten Zügen Reich-Ranickis aus. Die Folge war dann, dass man Walser Antisemitismus vorwarf, Verletzung des Persönlichkeitsrechts und ihm sogar unterstellte, er habe hier seine eigenen Mordfantasien literarisch gestaltet. Weiteres berühmtes Beispiel ist Maxim Bellers Roman Ezra, der ist ein Jahr später als Walser erschienen, also 2003. Und dem Roman wurde der Vorwurf gemacht, von den Betreffenden diesmal tatsächlich, Biller habe seine Ex-Freundin und deren Mutter diffamierend dargestellt. Beide haben geklagt, es gab einen Prozess, der bis vor den Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht ging, mit der Konsequenz, dass der Verkauf des Romans verboten wurde. Bis heute. Den kriegt man also bis heute nicht im freien Verkauf. Das sind so berühmte Schlüsselroman-Kontroversen, aber man muss sagen, nicht alle Schlüsselromane führen auch zu einer Kontroverse. Salopp gesagt muss man sagen, es muss sich immer jemand auf den Schlips getreten fühlen, damit es zu einer Kontroverse kommt. Und dieses Gefühl entspringt aus zwei Erkenntnismomenten bei der Lektüre. Erstens, Moment mal, das bin ja ich, der in diesem Roman auftritt. Und zweitens, aber so bin ich ja gar nicht. Und nur dann, wenn eine Person sich wiederholt und sagt, ja doch, genau so bin ich, entsteht keine Kontroverse. Aber nur dann, wenn sie sagt, doch, das bin ich und so bin ich aber doch gar nicht, nur dann entsteht eigentlich diese Kontroverse, die manchmal auch dann von Dritten hineingetragen wird. Da ist jemand abgebildet, aber so ist der ja gar nicht. Wie kann das sein?
Und jetzt haben die Menschen, die uns gerade zuhören und den Roman von Isabel Lehn vielleicht noch nicht gelesen haben, bestimmt schon überlegt, inwiefern man die Spielerin jetzt als Schlüsselroman verstehen könnte.
Ja, ist eine wichtige Frage. Ist das ein Schlüsselroman oder nicht? Und wenn ich von Schlüsselroman spreche, will ich diesem Text oder jeglichem Text keine Vorwürfe machen, sondern es ist eben eine literarische Erscheinung, die zu betrachten ist. Hintergrund ist natürlich ein realer Fall. 2004 musste die Nachrichtenagentur DDP Insolvenz anmelden, weil sie auf einen Hochstapler reingefallen war, der ihnen durch eine gewisse Martina N. vermittelt wurde, die, wie sie später herausstellte, sogar Verbindungen zur italienischen Mafia hatte. Und dieses Geschehen bildet Lehn eben ab. Sie ändert Namen und Orte. Die DDP heißt zum Beispiel dann Deutsche Nachrichtenagentur DNA. Die Figur, die vielleicht Martina N. repräsentiert, heißt einfach A. Also da ist die Wiedererkennbarkeit schon in den Namen nicht mehr so gegeben, weil A keine Ähnlichkeit zu Martina N. hat. Aber der Roman stellt die Geschehnisse schon als real heraus. Er liefert aber auch immer wieder deutliche Fiktionssignale. Wenn er zum Beispiel schreibt am Anfang, so können wir uns das Ende vorstellen. Oder dass am Ende sogar die Mafia selbst zum Erzähler wird. Das sind also deutliche Fiktionssignale, die eben zu diesem Spiel zwischen Fiktionalität und Faktualität passen. Immer wieder wird man als Leser im Unklaren gelassen, inwieweit jetzt das reale Personen sind oder nicht. Und auch der Roman selber liefert da eigentlich keine Handreichung. Einzig das Nachwort oder die Danksagung von Isabel Lehn, wo sie eben einen Bericht angibt, wo es um diesen Fall der DDP geht, der ihr als Inspiration zu ihrem Roman gedient habe, liefert vielleicht so ein bisschen einen Schlüssel oder eine Entschlüsselung sogar. Aber solange man die Danksagung nicht zuerst liest und die Rezension zu diesem Buch nicht zur Kenntnis nimmt und diesen Podcast nicht hört, kann man den Roman auch nicht als Schlüsselroman lesen. Und das wird vielleicht seiner kunstvollen Komposition auch viel gerechter. Die Figur A wird deutlich heller strahlen, wenn man sie nicht permanent als Martina R. identifizieren möchte.
Ja, und tatsächlich lesen wir ja jetzt auch nicht zum ersten Mal einen Schlüsselroman von Isabel Lehn, sondern auch in ihrem vorherigen Roman Frühlingserwachen adressiert sie ja das Problem der Verschlüsselung schon.
Ja, und man könnte sagen viel expliziter. Da gibt es ja eine Protagonistin, eine Hauptfigur, die Isabel Lehn heißt. Das heißt, Autorin, Erzählerin und Hauptfigur sind identisch, was uns sofort an eine autobiografische Erzählung denken lässt. Und wir sofort sagen, okay, die Figur setzen wir mit der Erzählerin gleich. Und natürlich wollen wir dann auch Details aus Lehns Umfeld erfahren. Und das ist dann so eine Leseerwartung, mit der man noch an Schlüsselromane herangeht. Und diese Haltung untergräbt der Roman aber immer wieder. Beispielsweise diskutiert die Erzählerin oft mit ihren Freunden, wie sie sie denn im Roman nun abbilden soll. Zum Beispiel ihr Lebensgefährte Vadi möchte Jazzmusiker sein. Der möchte als Jazzmusiker dargestellt werden, obwohl er gar kein Instrument besitzt. Und immer wenn es dann heißt, ja, Vadim ist gerade auf Tournee, dann fragt man sich, ja, ist er denn jetzt Musiker oder nicht? Der Text setzt zudem noch deutliche Fiktionssignale, was er auch immer selber problematisiert. Das heißt zum Beispiel dann, dieser Text braucht ein Fiktionssignal oder ein bisschen Verwirrung kann der Leser ertragen. Lehns Romane, sowohl Die Spielerin als auch Frühlingserwachen, haben deutlichen Realitätsbezug, könnten somit als Schlüsselromane gelesen werden, aber jedem, der sie so lesen möchte, ziehen sie eigentlich immer wieder den Boden unter den Füßen weg und stellen so auch ihren Kunstcharakter aus. Wie jedes gute Kunstwerk sperren sie sich gegen eindeutige Lesarten.
Dann danke ich dir, Stefan Lesker. Wir haben gesprochen über Schlüsselromane beziehungsweise inwiefern Die Spielerin und auch ja jetzt Frühlingserwachen ein Schlüsselroman sein könnten. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, gerne.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Lesker.
Und danke auch nochmal von mir an Lisa und Stefan für diese Einblicke. Damit endet die 25. Folge unseres Podcasts. In der Beschreibung findet ihr noch ein paar weiterführende Links, zum Beispiel zu dem Artikel, der Isabels Roman Die Spielerin inspirierte. Außerdem findet ihr dort die Ausschreibung zum Schreibsommer, bei dem ihr euch übrigens noch bis zum 1. Juni bewerben könnt. Teilt den Podcast doch gern mit Freundinnen und Freunden. Und über eine Bewertung freuen wir uns natürlich auch sehr. Wenn ihr keine Ausgabe mehr verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf Instagram. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung. Danke fürs Dabeisein an euch und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald!
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.